Hi. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Für diese Podcast-Episode habe ich dich bei Instagram gefragt, was du rund um Silvester wissen willst. Und davon beantworte ich heute 5 Fragen. Und eine 6., die ich dir mitgebracht habe, kann ich nicht beantworten. Ich bringe sie dir aber doch mit, weil vielleicht inspiriert sie dich, dich gegen Silvesterböller zu engagieren. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Hier ist wieder Anne von Anders mit Hund. Und ich möchte mich heute als erstes bei dir bedanken. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du Woche für Woche diesen Podcast hörst, mit uns auf Instagram interagierst und bewertest fair bei Google oder in deinem Podcast-Player, uns mit deinem konstruktiven Feedback weiterhilfst zu wachsen, uns mit Leuten teilst, die auch von diesem Podcast profitieren. Aber vor allen Dingen möchte ich dir von Herzen dafür danken, dass du den Anders mit Hund Weg in dein und das Leben deines Hundes lässt und dir bei uns Inspiration oder was auch immer holst. Wir machen das aus vollstem Herzen und Überzeugung. Wir machen das auch, um KundInnen zu gewinnen. Wir machen das auch, damit jeder Mensch da draußen, egal ob er oder sie sich unser Training und unsere Unterstützung leisten kann oder nicht, ein bisschen Anders mit Hund bekommen kann. Wir machen das für die Leute, die unsere Arbeit wertschätzen und wir wissen, dass das eine enorm große Verantwortung ist, die wir tragen. Und dafür geht das Anders mit Hund Team, kein ganz kleines im Übrigen mehr, das Anders mit Hund Team Tag ein, Tag aus her und wächst, gedeiht, reflektiert, setzt sich mit sich selbst auseinander, bekommt neues Wissen, setzt sich mit unseren KundInnen auseinander, teilt Erfahrungen miteinander, lernt und gestaltet und kreiert für dich eben genau diese Dinge. Und wir freuen uns mega, 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 dass du hier bist und wir freuen uns über alles, was du aus diesem Podcast, Blog, Newsletter, wie auch immer, umsetzt und in dein Leben bringst. Und an alle unsere Kundinnen, die dafür auch noch Geld in die Hand nehmen, mit uns zu arbeiten. Wir danken euch und wir freuen uns, dass ihr an unserer Seite seid. In diesem Sinne wünsche ich dir mit dieser Podcast-Episode ganz, ganz besonders viel Freude, viel Aha-Momente und Einblicke. Und in den nächsten 2 Episoden, da ändert sich etwas Grundlegendes im Anders mit Hund Podcast, denn du lernst Leslie, Teil vom Anders mit Hund Team, ein bisschen besser kennen und ab dann wird es hier bunter. Ich freue mich sehr darauf. Viel Freude mit den 6 Fragen aus der Community. Aber jetzt los zu euren Fragen und ich fange an mit der Frage, wie erkenne ich denn, ob mein Hund Angst hat? Denn die Frage fand ich toll. Die fand ich total super. In der letzten Podcast-Episode habe ich das schon mal so am Rand erwähnt und am letzten Sonntag ist dazu auch ein Newsletter rausgegangen. Nichtsdestotrotz hier auch nochmal das Thema. Falls du im Übrigen dich ja später zum Newsletter anmeldest, ist es überhaupt kein Problem, dass du die Silvester-Tipps inklusive dem Wie erkenne ich Angst später bekommst. Solange du dich vor Silvester zum Newsletter anmeldest, bekommst du die Tipps auch rückwirkend. Wir schicken dir da einfach einen Link zu. Angst ist tatsächlich körpersprachlich vielschichtig und dazu gehören solche Dinge wie geweitete Pupillen, Rute, die die Analregion bedeckt und dann noch gegebenenfalls in der Rutenansatz unter den Bauch gezogen ist. Eine eher rückgerichtete Körpersprache gehört dazu. Der Versuch zu flüchten, sich zu verstecken, einer Situation zu entziehen und sie zu vermeiden, zum Beispiel durch vergraben wollen, verkriechen wollen, aber auch gegebenenfalls durch verteidigen kann zu Angst gehören. Und das sind natürlich die super, super lauten Merkmale von Angst. Und es gibt natürlich noch viel, viel kleinere Merkmale. Abducken, Ohren anlegen, Ohren nach hinten ziehen, den Kopf abducken, den Oberkörper abducken, sich klein machen, sich Richtung Boden drängen. Es können aber auch einfach Verhaltensveränderungen sein, die für dich mit einer erhöhten Erregung und einem erhöhten Muskeltonus ein- und eingehen. Das kann sein, dass dein Hund hektisch auf- und abtrippelt und vielleicht sogar bellt und in die Luft guckt. Bei Geräusch- und Gewitterangst ist das sehr häufig, dass die Hunde dabei in die Luft gucken und das Bellen sozusagen gar nicht richtig adressieren, also niemanden direkt angucken, sondern so wild nach links und rechts und vorwärts und rückwärts tippeln. Es kann aber genauso sein, dass der Hund total immobil wird und sich gar nicht mehr bewegt und ja, so als nach dem Motto, ich bin nicht mehr da, ich klinge mich komplett aus. Jetzt ist es sehr, sehr unterschiedlich von Hundetyp zu Hundetyp, wie Angst sich äußert. Und das macht es häufig schwierig. Was die meisten Hunde haben, sind die geweiteten Pupillen. Es ist weniger Lust auf Fressen oder Spielen, es sei denn, es sind die klassischen Stressfresser oder Überspielkompensierer. Die können das dann noch ganz gut. Aber du kannst dir merken, dass Angst und freudige Emotionen gleichzeitig sich eben ausschließen. Und wenn dein Hund bestimmte Dinge nicht mehr annehmen kann, die er sonst, wenn er freudig unterwegs ist, gut kann, dann ist es für dich ein Indiz dafür, dass Stress oder Angst unterwegs sind. Also, dass der nicht mehr spielen kann zum Beispiel, dass der vielleicht auch viel, viel schreckhafter und sensibler auf bestimmte Dinge reagiert. Vielleicht auch, dass der anfängt, Dinge zu tun, die du schon mal doof von ihm fandest, die er zeigt, wenn er sehr angespannt ist, all diese Dinge. Und für mich ist immer ganz, ganz wichtig, wenn ich das Thema Angst mir genauer angucke, macht der Hund etwas anders, als dann, wenn du ihn locker, gelöst und entspannt beschreibst? Und hat dieses anders etwas damit zu tun, dass er Dinge vermeidet, dass er gehemmter wird, dass er nicht so ausgelassen ist. Und dann kannst du davon ausgehen, dass da Ängste aktiv sind. Im Newsletter bin ich noch auf ein paar körpersprachliche Signale eingegangen. Wie gesagt, wenn du den verpasst hast, melde dich noch an. Du bekommst dann von uns in den nächsten Tagen immer mal wieder die Aufforderung, hey, hast du den Silvester-Content gesehen? Und wenn nein, klick mal hier und dann kommst du ins Archiv sozusagen. Also, Angst, sehr, sehr vielschichtig. Für mich noch ein gutes Indiz ist, du bist dir ziemlich sicher, dass ein Hund ein Signal sehr gut und sehr gerne ausführen kann. Er kann es nicht mehr. Ist ein großes Indiz für Stress, wenn er es nicht mehr sauber ausführen kann. Und das könnte für dich auch ein Indiz dafür sein, dass er gerade verängstigt ist. Es gibt übrigens Hunde, die sich bei Angst eher die Nähe ihrer Menschen suchen. Es gibt aber auch Hunde, die eher die Weite suchen, was menschliche Unterstützung angeht. Das hat da nicht unbedingt etwas mit dir und deinem Hund zu tun, sondern es kann einfach sein, dass der bisher bei seinen Angstbewältigungsstrategien noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat damit, dass ihm menschliche Interaktion gut tut. Und das sind genau Dinge, die man in einem Silvestertraining eben üben kann, dass der Hund lernt, dass Kompensierungsstrategien mit dir möglich sind oder Überstehungsstrategien mit dir möglich sind, Bewältigungsstrategien. Und dass man aber gleichzeitig auch guckt, dass der Hund Bewältigungsstrategien ohne uns Menschen kriegt, weil wir ja nicht immer und permanent dabei sein können in der Silvesternacht. Aber bitte schön, Hund. Also, das zu der ersten wunderschönen Frage. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten, denn sie lautet, warum setzen sich zu wenig Menschen für ein Böllerverbot ein? Wo bleiben die Petitionen, Demos und Co.? Hey, by the way, das kann ich niemandem beantworten. Wie aktiv Menschen da draußen sind, das müssen sie selbst entscheiden. Und ich kann nur eins sagen, der erste Schritt ist, selbst nicht zu böllern. Der zweite Schritt ist, ein richtig geiles Silvestertraining mit seinem Hund zu machen. Und der dritte Schritt ist, als gutes Beispiel motivierend voranzugehen. Dann kann man schon vielen Dingen helfen. Die dritte Frage ist, warum arbeiten so wenige Trainer über die Habituation? Und für alle, die, wie mein Mann im Übrigen, als ich ihm diese Frage gezeigt habe oder als wir darüber gesprochen haben, gesagt haben, was ist denn bitte Habituation? Habituation ist Gewöhnung. Das heißt, es ist eine Trainingstechnik und Lernform, bei der der Hund sich an einen Reiz gewöhnen soll. Und das ist eine Technik, die ist sehr effektiv, vorausgesetzt, man kann die dafür notwendigen Grundregeln der Habituation herstellen. Also der Reiz darf nicht plötzlich kommen, sondern er muss immer im gleichen Abstand, in der gleichen Intensität kommen, sodass eine Gewöhnung überhaupt einsetzen kann. Der Reiz darf das Individuum nur bis zu einem gewissen Grad in Aufruhr versetzen. Der Reiz muss regelmäßig kommen. Ansonsten, wenn der Reiz für eine gewisse Zeit wegfällt und dann wieder auftaucht, dann ist dieser Gewöhnungseffekt weg und man kann den dann wieder erlangen und das geht auch relativ zügig, aber erstmal ist er eben weg. Und der Reiz wird einfach nur vom Gehirn als unwichtig aussortiert. Das funktioniert aber nicht, wenn der Reiz gerade sehr wichtig ist, weil der erschreckend, bedrohlich oder sonst wie ist. Und genau das ist der Grund, weshalb intelligente TrainerInnen Habituationen für Silvestertraining nicht einsetzen. Denn erstens, der Reiz wird nicht verknüpft mit Strategien, sondern man setzt alleine drauf, dass der Hund sich dran gewöhnt. Das heißt, sollte der Reiz mal anders auftreten, ist diese Gewöhnung nicht gegeben und der Hund hat kein Strategiepolster, mit dem er durchs Leben gehen kann. Das zweite ist, wir können ja bei einem Silvestergeknalle gar nicht dafür sorgen, dass das immer gleichbleibend, kontinuierlich, erwartungsvoll und gleichförmig sozusagen abläuft, sondern es kann dir passieren, dass 3 Tage lang durchgeknallt wird, dann ist es gleichförmig für die 3 Tage. Aber es kann dir genauso passieren, dass es aus heiterem Himmel und plötzlich kommt, dass es mal lauter, mal leiser ist, mal mit Pfeifen, mal ohne Pfeifen, mal mit Zischen, mal ohne Zischen, mal mit Brandgerüchen, mal ohne Brandgerüche. Und du merkst schon, das ist nichts, was den Regeln einer Habituation eben bedingt, also unterliegt. Das können wir nicht herstellen. Wir können habituieren und Habituation üben an solchen Sachen, wie du wohnst an der Landstraße und von morgens bis abends fahren im gleichen Rhythmus die Autos vorbei, mehr oder weniger. Da kann man auf Gewöhnung setzen. Wir können auf Gewöhnung setzen bei Berührungen, die wir immer auf dieselbe Art und wiederkehrend machen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo wir im Training auf Gewöhnung setzen können, auf Habituation setzen können. Aber wir können eben nicht bei Dingen, die plötzlich unvorhersehbar in starker Intensität, in unterschiedlicher Intensität mit einer großen emotionalen Bedeutung, denn plötzlich auftretende laute Geräusche, Lichtreflexe und Zischen haben eine angeborene Bedeutung, nämlich eine ängstigende und erregungssteigernde. Dafür ist Habituation schlicht und ergreifend nicht geeignet. Deswegen setzt man in einem guten Silvestertraining, was nachhaltig über mehrere Jahre hinweg wirkt und ein Leben lang die Wahrscheinlichkeit reduziert, wenn man es schon beim Welpen macht, dass Silvesterangst überhaupt eintritt, setzt man auf verschiedene Dinge wie Entspannungsstrategien, wie eine Gegenkonditionierung, also die Verknüpfung von diesen auftretenden Elementen, verschiedenen Reizen, Zwischenknallen etc. mit angenehmen Erfahrungen. Man setzt darauf, dass die Hunde Bewältigungsstrategien lernen, die sie unter verschiedenen Voraussetzungen, in verschiedenen Situationen, unabhängig vom Angstauslöser wieder nutzen können. Also man trainiert gar nicht nur ein Schema, was dann nur für Silvester gilt, sondern wir trainieren mit den Hunden idealerweise Dinge, die sie anwenden können, egal ob das jetzt Silvester ist, ob das ein Schuss ist, ob das ein schnell vorbeifahrendes Auto oder ist. Das heißt, wir wollen nicht für jeden Auslöser, für jeden Fall separat trainieren. Das müsste man im Übrigen bei Habituation, weil es ja immer ganz spezifisch auf den Reiz trainiert ist, sondern wir wollen Hunde trainieren, die am Ende eine gute Strategiekiste mit sich rumtragen, wo sie wissen, wenn es mir nicht gut geht oder wenn mich Dinge belasten, oder wenn unvorhergesehene Dinge auf mein Leben treffen, dann habe ich das und das und das in meinem Köfferchen. Ich bin resilient und so gehe ich damit um. Die nächste Frage ist, ob meine Hündin sich jemals damit arrangieren kann, Silvester, Feuerwerk und Schützenfeste, sonstiges. Naja, was ist für dich arrangieren? Also, arrangieren wäre jetzt für mich so, ja, die kommt irgendwie damit klar und die gewöhnt sich schon daran. Nein, wenn die das jetzt kacke findet und die hat da Angst, dann hat das für sie eine Bedeutung und dann wird die sich nicht von alleine dran gewöhnen, dass das regelmäßig stattfindet. Eigentlich gleiche Frage wie oder gleiche Antwort wie vorher. Wenn du mit arrangieren meinst, kann mein Hund lernen, damit umzugehen? Kann mein Hund lernen, sich in diesen Momenten so zu verhalten, dass es ihm gut geht und dass er damit zurechtkommt, dass es ihn keinen Stress kostet, keinen Stress macht, also dass er eine Lösungsstrategie hat, wie er in diesen Momenten für sein Wohlbefinden sorgen kann? Ja, natürlich kann er das. Ansonsten hätten wir ein riesiges Problem, weil Lernen ist eine lebenslange Anpassung und all diese Dinge können gelernt werden. Das macht Hunde evolutionär gesehen so erfolgreich. Deswegen gibt es davon so viele. Die sind da drin wahre MeisterInnen. Aber wir brauchen natürlich ein entsprechendes Paket, damit der Hund damit gut zurechtkommt. Das heißt, hier wäre genau hinzugucken, ob du mit deinem Hund gute Bewältigungsstrategien übst. Ob du diese Bewältigungsstrategien nur an dich koppelst, ob du die Bewältigungsstrategien auch ohne dich ausführen lässt, wie du deinen Hund in seinem Wohlbefinden allgemein stärkst. Und dann guckt man on top, welche Reize sind es, die den Hund in den Momenten überfordern? Was sorgt dafür, dass der Hund, wie du es schreibst, sich bisher damit nicht arrangiert hat? Und die verknüpft man mit angenehmen Dingen und angenehmen Strategien. Und das ist immer erst nicht der erste Schritt, sondern einer der späteren Schritte, weil erst brauchen wir das richtig gute Körpersprachlesen können bei Menschen. Wir brauchen das Wohlbefinden, wir brauchen Stress-Wiederausbügelungsstrategien sozusagen, dass der Hund wieder ins Lot kommt. Denn wann immer wir dann mit einer Konfrontation mit den Reizen trainieren, minimal dosiert, sodass der Hund noch was Gutes damit verknüpfen kann, aber in der Sekunde, wo die Reize, die der Hund bisher mies bewertet, mit einfließen ins Training, brauchen wir eben diese anderen Dinge, um sicherzugehen, dass wir nicht den Hund am Ende sensibler haben als vorher. Das wäre übrigens auch noch eine Gefahr, wenn man Habituation falsch anwendet, dass die Hunde am Ende sensibler sind und eher gestresster sind, was diese Dinge angeht. Deswegen setzen wir da nie auf Gewöhnung, sondern wir fangen immer erstmal an mit Bewältigungsstrategien, Ausdrucksverhalten und Kommunikation des Hundes besser lesen können, Wohlbefinden stärken, wir nennen das gerne den Optimismusmuskel des Hundes stärken, mehr eigene Kommunikation den Hund einbringen lassen, mehr Resilienz besitzen und dann kommen die Dinge, dass der Hund eben lernt, mit Krach besser umzugehen und solche Maßnahmen. So, die nächste Frage, zwei kommen noch, ist, mein Hund bellt am Fenster, schüttelt sich vor Stress, bringen Aromaöl und Tellington Touch was. Und das kommt drauf an, ist da die klassische Antwort. Also Aromaöl im Sinne von den automatisch entspannend wirkenden Ölen, kann durchaus eine unterstützende Maßnahme sein, wenn man sie richtig anwendet und zum Beispiel nicht den Hund mit den Ölen so konfrontiert, dass es für ihn unangenehm ist. Und Tellington Touch kann etwas bringen, wenn der Hund die Berührung einvernehmlich erlebt, also wenn der Hund die mag, in dem Moment auch will. Und sie bringen noch mehr, wenn der Hund sie mit Entspannung verknüpft hat und mit Wohlbefinden. Dann können beide Sachen entspannende Unterstützer sein, die dann einen guten Teil des Entspannungstrainings, der ein Teil des Silvestertrainings ist. Also Entspannungstraining ist ein Teil vom Silvestertraining und da können diese beiden Bausteine gut greifen. Also als alleinige Maßnahmen zu wenig, als unterstützende Begleitmaßnahmen definitiv eine Säule wert, wenn der Hund sie cool findet. Wenn der Hund das Öl nicht so cool findet, wenn der Hund die Berührung eher mau findet, dann sind sie kontraproduktiv. Die letzte Frage fand ich auch super. Akute Angst draußen, wann mit Hund fliehen und wann noch versuchen, Gutes geschehen zu lassen. Und das ist eine Frage, die finde ich total cool, weil die zeigt, wie diffizil das ist, denn die kann ich hier nicht so beantworten. Wir arbeiten über verschiedene Aspekte. Also erstens, um gegenkonditionieren, also noch etwas Gutes geschehen zu lassen, um die Angst zu reduzieren, muss der Hund in der Lage sein, die Angebote anzunehmen. Sonst sind es Angebote, mit denen wir immer wieder versuchen können, durchzukommen, aber sie haben relativ wenig Effekt. Den Hund nicht fliehen zu lassen, wenn er Angst hat, kann umschlagen in größere Angst, kann umschlagen in Aggressionsverhalten. Den Hund immer fliehen zu lassen, kann auch nachteilig zu lassen. Wenn du bei deinem Hund das Angsttraining, Anti-Angsttraining, wie auch immer, Mutmachttraining heißt es bei uns in der Regel, noch nicht so weit hast, dass du diese Angebote hast, mit denen du ihn wieder abfedern und auffangen kannst und die in den Momenten noch nicht greifen, dann gibt es bei uns die Regel, wir fliehen so weit wie nötig, bis diese Dinge greifen. Und wir haben Strukturen erschaffen auf den Spaziergängen, wie weit wir fliehen. Also wir haben, ich sag mal, stell dir das vor wie ein Busfahrplan, und wir haben verschiedene Haltestellen, wir nennen die Inseln, verschiedene Haltestellen, an denen ganz klar verweilt wird und gute Sachen gemacht wird. Und wir fliehen dann gegebenenfalls bis zur nächsten Insel, und wir verlangsamen die Flucht und verändern sie von der Form, wie wir dahin laufen, je weiter wir im Training sind, damit der Hund neue Strategien lernen kann. Grundsätzlich gilt beim Angstthema und auch bei der Silvesterangst, dass du ein Stück Flucht zulassen solltest. Du hast natürlich bitte bei einem Hund, der ins Flüchten gerät, der Silvesterangst hat, und auch bei allen Hunden, wo ihr es nicht wisst, oder am liebsten bitte bei allen Hunden über Silvester die Leinen dran, solange geknallt wird. Bitte, bitte, bitte. Aber wenn wir jetzt mal so auf Angst ganz allgemein gucken, der Hund ist gesichert und ihr flieht ein Stück gemeinsam an der Leine. Und verändert wird als erstes die Form des Fliehens, die Geschwindigkeit des Fliehens, aber nicht sofort das komplette Fliehen. Das ist unglaublich wichtig, denn in der Sekunde, wo die bisherigen Strategien des Hundes nicht mehr greifen und er noch keine neuen hat, in der Sekunde geht Stress los, und dieser Stress macht das Ganze dann wieder größer. Ich danke euch von Herzen für eure Fragen. Ich hoffe, ihr konntet aus den Antworten eine Menge mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr in den kommenden Wochen über den Newsletter Silvester als Chance unsere Silvesteraktion nutzt und für euch und euren Hund bestmöglich einsetzt. Und nochmal, es ist eine Einladung, kostet euch eure E-Mail-Adresse, damit wir euch die Newsletter schicken können, aber kostet euch wirklich 0 Euro. Und für alle die dann noch mehr von uns wollen und zum Beispiel im Call mit mir über Silvester sprechen wollen und über ihr Silvestertraining, den lege ich den Anders mit Hund Zirkel ans Herz, der gerade eine sehr geile Überarbeitung bekommt. Die wird noch ein bisschen dauern, aber ich kann dir sagen, es wird. In diesem Sinne, einen entspannten Herbst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche dabei bist. Da spreche ich nämlich mit Leslie vom Anders mit Hund Team. Und es warten tolle Überraschungen auf dich, denn Leslie, die bringt dir ein paar Dinge mit. In diesem Sinne, auf bald!